Ja, hallo, ich bin Katrin Lang und ich werde euch heute ein bisschen erzählen, wie der C-Compiler so funktioniert. Und dann werden wir uns die erste Phase beim Kompilierungsprozess noch mal ein bisschen genauer angucken, nämlich den Präprozessor. Und dann wiederum gucken wir uns eine Aufgabe des Präprozessors noch mal genauer an, und zwar das Inkludieren von Header-Files. Und dann werdet ihr auch wissen, warum bei diesem Hello World-Beispiel in der ersten Zeile Include Standard IOH steht. Das Beispiel kennt ihr schon aus der ersten Vorlesung, ist also nichts Neues. Einfaches Hello World Beispiel. Wenn wir das kompilieren, kriegen wir eine ausführbare Datei, die heißt Hello. Und wie erwartet, kriegen wir die Ausgabe Hello World. Was jetzt dran auffällt, ist, dass wir dieses Hello genauso wie jedes andere Unix-Kommando ausführen können. In Java hätten wir ja Java Hello vorschreiben müssen. Und das liegt daran, dass der Compiler Maschinencode macht, im Gegensatz zum Java-Compiler. Das heißt, oben kommt menschenlesbarer Source-Code raus, unten fällt Binärcode raus, rein und unten fällt Binärcode raus. Und mit dem kann der Prozessor direkt was anfangen, im Gegensatz zu Java, wo nur sogenannter Bytecode kompiliert wird. Und den versteht eben der Prozessor nicht, sondern den versteht nur die sogenannte Java Virtual Machine, und die rufe ich eben mit Java auf. So. In Wirklichkeit ist das Ganze ein bisschen komplizierter, und zwar ist Kompilierung eigentlich ein mehrstufiger Prozess. Also alles das, was ihr hier auf dieser Folie seht, macht der Aufruf von GCC. Also das ist nicht nur der Compiler, sondern da sind noch ein paar andere Vorgänge, die da mit eingebunden sind. Gucken wir uns mal der Reihe nach an. Und zwar kriegen wir als Input zwei Dateien, nämlich einmal die Datei HelloC, das ist die, die wir uns geschrieben hatten, und dann kommt aber noch eine andere Datei dazu, nämlich die Standard-IOH. Und das ist die, die wir in der ersten Zeile inkludiert hatten. Diese beiden Dateien gehen jetzt erstmal an den Präprozessor, und der führt vor der eigentlichen Kompilierung so eine Art Vorverarbeitung durch und schickt dann modifizierten Quellcode an den Compiler. Der Compiler ist dafür da, das Programm auf Korrektheit zu überprüfen und, wie wir schon gesehen haben, Maschinencode zu generieren. Das ist so nicht ganz korrekt. In Wirklichkeit macht er auch noch ein bisschen Optimierung, und eigentlich generiert er auch Assembler-Dateien zuerst, die dann der Assembler erstmal übersetzt in eine sogenannte Objektdatei. Aber so genau müsst ihr das nicht wissen. Ihr könnt euch das so merken wie auf der vorherigen Folie. Oben Source-Code rein, unten Binärcode raus. So. Dann geht das Ganze an den Linker. Der Linker kriegt Objektdateien, also in unserem Fall diese hello.o, und Libraries. In unserem Fall ist das die libca, immer Libraries mit Endung a. Und das ist die C-Standard-Library, die wird einfach immer dazu gebunden. In so einer Bibliothek steht eigentlich auch nichts anderes drin als Objektdateien, das heißt, da stehen ganz viele Objektdateien drin, und in einer von diesen Objektdateien ist die Funktion printf definiert, die wir benutzt hatten. Und der Job des Linkers ist jetzt rauszufinden, in welcher Objektdatei und an welcher Stelle in der Objektdatei das printf steht, und diese Information dort einzutragen, wo printf aufgerufen wird. Und wenn alle externen Referenzen da sind, also wenn das alles okay gegangen ist, dann bastelt der Linker diese Objektdateien zu einer ausführbaren Datei zusammen, und am Ende haben wir eine Datei Hello. Die hat unter Unix keine Endung, unter Windows kennt ihr die als EXE-Dateien. Ich kann aber nicht EXE-Dateien unter Unix ausführen oder Unix-Dateien unter Windows. Das liegt einfach unter anderem daran, dass die Betriebssysteme unterschiedliche Formate für Objektdateien und ausführbare Dateien verwenden. Gibt es dazu Fragen? Ne? Okay. Wenn Programme ein bisschen größer werden, dann macht das in aller Regel Sinn, die in mehrere Dateien zu unterteilen. Das ist zum einen schon aus Gründen der Übersichtlichkeit so, aber andererseits kann man diese Dateien dann auch separat kompilieren. Und das ist deswegen gut, weil nämlich Kompilieren sehr lange dauert im Vergleich zu Linken. Linken geht also schnell, Kompilieren dauert lange. Jetzt gucken wir uns mal ein bisschen komplizierteres Hello World-Beispiel an. Jetzt haben wir uns zwei Dateien HelloC und ByteC geschrieben und darin wird jeweils eine Funktion definiert, die einen Char-Pointer bekommt und jeweils Hello bzw. By ausgibt. Und in der MainC werden diese beiden Funktionen einfach nacheinander aufgerufen. Jetzt gucken wir uns mal die ersten beiden Zeilen in der MainC an. Was da passiert ist, dass diese Funktionen in der Datei MainC nochmal deklariert werden müssen. Denn die stehen in einer anderen Datei und wenn ich diese Datei MainC für sich alleine kompilieren möchte, dann muss der Compiler die Typen kennen, einfach um sie überprüfen zu können. Sonst kriege ich eine Fehlermeldung, dass die Funktion nicht definiert wurde. Und das extern sagt einfach nur, das steht irgendwo in einer anderen Datei. Und der Linker kümmert sich dann darum, das rauszufinden. Okay. Jetzt möchten wir diese Dateien kompilieren. Das machen wir in diesem Fall mit der -C-Option. Die -C-Option sagt dem GCC einfach, er soll aufhören, nachdem man eine Objektdatei erzeugt hat. Das heißt, er soll nicht bis zur ausführbaren Datei weitermachen. Und wie wir sehen, ganz am Ende haben wir drei Dateien liegen, einmal die ByteC, die HelloC und die MainC, wie vorher, und die ByO, die HelloO und die MainO. Das ist eine Frage, warum habt ihr vorher noch keine Objektdateien gesehen? Also die sind euch ja bisher noch nicht untergekommen, ne? So wirklich, wenn ihr in eure Datei mit dem Source Code geschaut habt. Das liegt einfach daran, dass der GCC, wenn man nicht die -C-Option angibt, diese Dateien wieder löscht. So, jetzt mal eine Frage. Könnte ich diese Dateien einzeln auch kompilieren ohne die -C-Option? Und was würdet ihr meinen, was würde passieren? Ich gehe nochmal zurück auf die letzte Folie, guckt euch die mal an. Was meint ihr, was würde passieren, wenn ich diese Dateien ohne die -C-Option kompiliere? Fangen wir mal mit der MainC an. Was meinst du? Genau, das Problem ist, dass der Linker meckern wird, dass er diese Funktionen Hello und By nirgendwo findet. Genau. Was passiert, wenn ich die HelloC und die ByteC separat kompiliere? Weil da sind ja keine externen Referenzen drin. Ja? Genau, also jedes Programm muss genau eine Main-Funktion haben. Also wir brauchen, wenn wir separat kompilieren, diese -C-Option. Okay. Jetzt haben wir Objektdateien, jetzt möchten wir die gerne zusammenlinken. Das machen wir ganz normal wieder mit Aufruf von GCC, nur dass wir jetzt Objektdateien angeben. Quizfrage, wofür steht das -O? Genau, also das steht nicht für Objektdatei. Der GCC findet ganz alleine an der Endung raus, ob er kompilieren oder linken soll. Also es sind keine speziellen Optionen zum Linken nötig. Gut, dann linken wir das zusammen, führen es aus und wie erwartet, Hello World, Bye World, Aufgabe bestanden. Gibt es dazu noch Fragen? Okay, dann haben wir jetzt alle Phasen des Kompilierungsprozesses einmal durch. Und jetzt wollen wir uns angucken, welche Fehler denn in welcher Phase auftreten können. Der Präprozessor ist eigentlich ziemlich dumm. Also der wird euch sehr wenig Hilfestellung und sehr wenig Fehlermeldungen geben. Der meckert eigentlich nur, wenn eine Präprozessoranweisung falsch geschrieben wurde oder wenn irgendeine Konstante, die er abfragt, nicht da ist. Aber die eigentlichen Fehler bekommt ihr dann erst vom Compiler. Und zwar können das sein, zum Beispiel Syntaxfehler, das heißt, ihr habt irgendeine Variable falsch geschrieben, oder zum Beispiel Typfehler, das heißt, ihr versucht einem Int-Pointer einen Float zuzuweisen. Das kennt ihr eigentlich schon. Was jetzt neu ist, also wenn ihr ein 10.000 Zeilen-Programm kompiliert und habt endlich alle Compiler-Fehler raus, dann kommen erstmal die Linker-Fehler. Und die sehen folgendermaßen aus, dass ich meistens irgendeine Meldung bekomme, undefined reference to Fu in diesem Fall. Also irgendein Symbol ist nicht da, irgendeine Referenz ist nicht da, eine externe Referenz ist nicht da. Das kann zum Beispiel einerseits passieren, indem eben eine Objektdatei nicht dazugelinkt wurde oder ganz häufiger Fehler, man benennt eine Funktion um, benennt aber die externen Deklarationen nicht mit um. Also zum Beispiel, wenn ich meine Funktion by in goodby umbenenne und die externe Deklaration in der mainc aber nicht umbenenne, dann kriege ich einen Linkerfehler. Also das ist ein ganz häufiger Fehler. Und Linkerfehler erkennt man immer an der letzten Zeile, Collect 2, LD. LD ist der Linker, der vom GCC aufgerufen wird. LD returned one access status. Also daran erkennt ihr, dass ihr einen Linkerfehler vor euch habt und keinen Compilerfehler. Und dann müsst ihr auch nicht anfangen, nach Typfehlern zu suchen, sondern dann wisst ihr, da fehlt irgendeine externe Referenz. Okay, jetzt mal angenommen, das ist alles okay gegangen und wir haben jetzt eine ausführbare Datei, dann können wir immer noch zur Laufzeit Fehler bekommen. Einen Fehler zum Beispiel kennt ihr schon aus Java, den Divide by Zero Fehler, also ich versuche irgendwie durch Null zu teilen. Diese Fehler kann der Compiler auch nicht abfangen, weil die können ja zum Beispiel von der Benutzereingabe abhängen. Also wenn der Benutzer Null eingibt, dann kann der Compiler das vorher nicht prüfen. Ein anderer ganz häufiger Fehler, der euch in C begegnen wird, sind Speicherzugriffsfehler. Also zum Beispiel, wenn ich ein Array der Länge 8 habe und versuche, an die Stelle 9 zu schreiben, dann kriegt ihr in Java eine Array Out of Bounds Exception. In C passiert Folgendes: In C kennt nicht die Länge des Arrays. Das heißt, was da passiert, das Programm stürzt einfach ab. Ohne dir irgendwie genau zu sagen, was wo genau passiert ist, sondern stürzt einfach ab und zwar mit einem Segmentation Fault. Segmentation Fault bedeutet, dass ihr irgendwo an den Speicher zugegriffen habt, wo ihr nicht zugreifen dürft. Also zum Beispiel, ihr versucht, den Speicher des anderen Programmes zu überschreiben. Und das ist doch ganz nett, dass das verhindert wird, dass mein Firefox abstürzt, wenn ich ein fehlerhaftes Programm schreibe. Wenn ihr jetzt ein Segmentation Fault kriegt, dann habt ihr in gewisser Weise sogar noch Glück gehabt, weil es kann auch sein, dass ihr irgendeine Stelle an eurem eigenen Speicher, also an dem Speicher eures eigenen Programmes überschreibt. Das verhindert C nicht. Java verhindert das. Also in C könnt ihr ganz leicht einfach nur fehlerhafte Resultate kriegen, ohne dass der Compiler euch das irgendwie mitteilt. Dann gibt es noch einen zweiten ähnlichen Fehler wie Segmentation Fault, der tritt aber ganz selten auf, das ist der Bus Error, aber ihr solltet den mal gesehen haben, also wenn ihr einen Bus Error kriegt, bedeutet das im Prinzip dasselbe wie ein Segmentation Fault, ihr habt irgendwelche Schweinereien mit Pointern angestellt und greift auf Speicherzellen zu, auf die ihr nicht zugreifen dürft. Der Unterschied ist einfach grob gesagt nur ein Segmentation Fault, bedeutet, ihr dürft nicht zugreifen, ein Bus Error, ihr könnt nicht zugreifen, aber genau müsst ihr das auch nicht verstehen. Gibt es zu dieser Folie Fragen? Dann kommen wir zum Präprozessor. Für diejenigen, die jetzt den Witz nicht kapieren, das hier ist das Drachenbuch, das ist die Compilerbaubibel. Und zwar zeige ich euch die Folie, weil ich euch schon gleich mal ein bisschen vor dem Präprozessor warnen will. Der ist nämlich nicht ganz ohne. Und das liegt daran, dass der Präprozessor ein reines Textersetzungsprogramm ist. Und das hat dann zur Folge, dass ihr Compilermeldungen kriegt über Code, den ihr so nie geschrieben habt. Das mal nur vorneweg. Gucken wir uns den Präprozessor mal an. Eine Präprozessoranweisung ist an einer Raute am Beginn der Zeile zu erkennen. Und der Präprozessor verarbeitet auch nur genau die Zeilen, die mit Raute beginnen. Der Präprozessor kann im Prinzip drei Sachen, nämlich einmal das Einfügen von Dateien mittels Include, das habt ihr schon gesehen, dann das Ersetzen von Text mit Hilfe von Define und das, was ich mir da definiere, das nennt sich auch oder nennen sich auch Makros. Und dann kann der Präprozessor noch bedingte Kompilierung, das macht man mit Hilfe der Befehle aus der Familie der if- und else-Befehle. So, zu Makros. Die einfachste Art von Makros sind parameterlose Makros. Und die Syntax ist einfach define, Name des Makros und ein optionaler Ersatztext. Eine Anwendung ist zum Beispiel die Definition von symbolischen Konstanten. Hier haben wir uns eine Konstante pi definiert, mit Hilfe von define. Und was jetzt passiert, ist, dass der Präprozessor jedes Vorkommen von pi im Text mit 3,141529 ersetzt. Der Vorteil ist einfach, das Programm wird lesbarer, wir haben da nicht überall diese Zahlen drinstehen, die eigentlich nichts aussagen, wenn man drauf guckt. Und das Programm wird auch wesentlich wartbarer. Also wenn ich zum Beispiel irgendwann beschließe, ich brauche eine höhere Genauigkeit von Pi, dann kann ich das einfach zentral an einer Stelle abändern. Das ist der Vorteil an der Stelle. Dann gibt es auch noch Makros mit Parametern. Die sehen so ein bisschen aus wie Funktionen, sind aber keine. Und die Syntax sieht so aus, dass man wieder erst ein Define hat, dann Name des Makros. Dann kommt eine Parameterliste. Und in dieser Parameterliste stehen Dummy-Argumente. Ich nenne die Dummy-Argumente, weil ein Makro keine Funktion ist, sondern ein bisschen anders funktioniert. Nach der Argumentliste kommt ein Token-String und in diesem Token-String tauchen die Dummy-Argumente irgendwo in irgendeiner Reihenfolge wieder auf. Was wichtig ist, ist, dass man die Parameterliste nicht mit Leerzeichen vom Namen des Makros trennen darf. Ansonsten sieht der Präprozessor das als parameterloses Makro. Und genauso, beziehungsweise genau umgekehrt, der Token-String muss mit einem Leerzeichen von der Parameterliste getrennt werden. Okay, Makros gibt es in zwei Geschmacksrichtungen, nämlich einmal Expression-Makros, die werden übersetzt in einen Ausdruck. Und die sehen so ähnlich aus wie eine Funktion, die einen Wert zurückgibt. Ein Beispiel habe ich hier angegeben, das Makro Radians to Degree. Das macht einfach Folgendes, es rechnet einen Winkel von Radians in Grade um. Und jetzt gucken wir uns mal an, was passiert, wenn ich Radians to Degree mit Pi aufrufe. In Anführungszeichen aufrufe. Und zwar passiert da Folgendes, da das Makro selber wieder mit einem Makro aufgerufen wurde, wird erstmal dieses Makro expandiert. Das heißt, statt dem Pi wird eingesetzt die 3,14. So, dann guckt der Präprozessor, wo im Token-String die Dummy-Argumente auftauchen und ersetzt in diesem Fall jedes Vorkommen von x mit 3,14. Also reine Textersetzung. Wenn er damit fertig ist, also wenn er den kompletten Token-String substituiert hat, dann ersetzt er den Aufruf des Makros mit diesem veränderten Token-String. Also reine Textersetzung. Okay, dann gibt es noch eine zweite Art von Makros, nämlich die Statement-Makros. Die werden übersetzt in ein oder mehrere C-Statements. Und die sehen so ähnlich aus wie eine Funktion, die Void zurückgibt. Ein Beispiel hier, haben wir uns hier ein Swapping-Makro definiert. Das vertauscht einfach zwei Werte. So. Aber diese Makros sehen reichlich seltsam aus, oder? Die sehen doch ganz anders aus, als ich eine Funktion schreiben würde. Und ihr dürft jetzt mal sucht den Fehler im Bild spielen. Und dürft mir sagen, was euch an diesen Makros alles komisch vorkommt. An diesen beiden Makros auf der Folie. Was fällt euch denn auf? Was ist anders als bei einer Funktion? Es gibt keine Typangaben. Genau, einmal. Und das liegt einfach daran, dass der Präprozessor von Typen nichts weiß. Der macht einfach nur Textersetzung, also dem sind Typen völlig Schnuppe. Was fällt euch noch auf? Also 7 Punkte sind es, einen haben wir schon. Ja? Es sind keine geschweiften Klammern außenrum. Was ist denn stattdessen außenrum? Bei dem Radiance, Entschuldigung, ich zeige immer da drauf, das seht ihr ja gar nicht. Bei dem Radiance to Degree sind runde Klammern drumrum. Würde ich bei einer Funktion auch nicht machen, ne? Und was ist bei dem Swap außenrum? Ein Do-While, auch total merkwürdig, ne? Genau, das wird nie ausgeführt, aber trotzdem ist da ein komisches Do-While drumrum. Und was ist hinter dem Do-While nicht zum Beispiel? Genau, da fehlt ein Semikolon, genauso bei dem Radiance to Degree. Jetzt haben wir 4 Punkte. Was ist noch komisch? Guckt euch mal dieses Temp an bei dem Swap. Das wird nie eingeführt, genau, 5. Punkt. Dann, ja, um das X bei dem Radiance to Degree sind auch so komische Klammern drumrum. Also irgendwie sehen diese Makros komisch aus. Und wir wollen jetzt mal gucken, warum die so komisch aussehen. Also zum einen mal, warum muss ich da so komische Klammern überall drumrum setzen? Jetzt lassen wir einfach mal die Klammer um das X weg und rufen das Ganze mit A plus B auf. Was passiert? Punktrechnung vor Strichrechnung, genau. Das heißt, es wird erst B mal 57,29 ausgeführt und dann A. Also überhaupt nicht das, was wir wollten. Und das liegt daran, dass der Präprozessor nicht nur nichts von Typen weiß, sondern der weiß auch nichts von Operatorpräzedenz. Okay, jetzt haben wir gelernt, dass wir die Klammern um das X rum brauchen. Also machen wir die Klammern um das X und lassen dafür die Klammern außenrum weg. Und jetzt rufen wir das Ganze mit 1 durch Radiance Degree von A auf. Was passiert jetzt? Was wird zuerst ausgeführt, das Mal oder das Geteilt? Das Geteilt, genau. Und warum? Assoziativität. Also der Präprozessor weiß auch nichts über Assoziativität. Deswegen müssen wir bei Makros immer um alles Klammern drumherum machen. Dann, warum kein Semikolon? Das liegt einfach daran, dass der Aufruf eines Makros so aussieht, als würde man eine Funktion aufrufen. Und deswegen sieht es einfach hübscher aus, wenn man hinter den Aufruf des Makros ein Semikolon macht. Und deswegen darf bei der Definition des Makros kein Semikolon sein. Sollte man sich ja denken, meine Güte, da sind halt 2 Semikolons da, schadet ja nichts. Das Problem ist, an manchen Fällen schadet das nämlich doch. Und zwar kann man sich damit ganz leicht den Control Flow eines Programms ändern. Wir definieren jetzt mal Radiance to Degree so, dass dann Semikolon dahinter steht. Und dann haben wir noch ein zweites Makro, das macht genau das Umgekehrte, da steht auch ein Semikolon. So, wenn wir jetzt in der If-Else-Abfrage, abhängig von irgendeiner Variable, einmal Radiance to Degree und einmal Degree to Radiance aufrufen, dann haben wir, wenn das Ganze expandiert wird, also hier auf der rechten Seite, 2 Semikolon stehen. Schadet das jetzt was oder schadet das nichts? Was passiert nämlich? Genau, also genau, der Compiler sieht das als leeres Statement, das heißt, hinter dem If sind 2 Statements und das Else hängt in der Luft. Deswegen keine Semikolon setzen. Zusätzliches Problem hat man noch bei Expression-Makros. Wir hatten ja gesagt, die werden übersetzt in Ausdrücke. Und genau als solche möchte man sie auch verwenden. Und wenn wir jetzt zum Beispiel in der If-Abfrage abfragen, ob Radiance to Degree von x größer als 180 ist. Und da würde ein Semikolon in der Definition des Makros stehen. Na, dann kriegen wir einen Compiler-Fehler. Interessanter ist noch die zweite Zeile ganz unten. Und zwar zählen wir jetzt zu Radiance to Degree von x 180 drauf. Rechts sehen wir, was dabei rauskommt. Geht das durch einen Compiler? Ja. Das geht einwandfrei durch den Compiler. Das heißt, ihr kriegt einfach stillschweigend ein falsches Ergebnis, ohne das zu merken. Also das heißt, es ist eigentlich noch schlimmer, als wenn ich einen Compilerfehler kriegen würde. Deswegen keine Semikolons am Ende einer Makrodefinition. Dann gucken wir uns mal mehrzeilige Statement-Makros an. Da hatten wir, genau, das ist uns gar nicht aufgefallen, dieses Backslash ist auch noch komisch an Makros. Und das liegt daran, dass ich ja gesagt hatte, der Präprozessor bearbeitet wirklich nur Zeilen, die mit Raute beginnen. Und das Backslash brauche ich einfach, um den Zeilenumbruch zu verhindern, so dass der Präprozessor das alles schön als eine Zeile ansieht. Deswegen brauche ich diese Backslashes. Dann hatten wir gesagt, kommt uns komisch vor, dass dieses Temp nie eingeführt wird. Und das liegt einfach daran, dass es völlig ausreicht, wenn dieses Temp vor dem Aufruf des Makros irgendwo definiert wird. Weil der Präprozessor setzt einfach nur Text ein. Das heißt, der weiß nichts von Typen, der muss nichts von Typen wissen, der setzt einfach nur den Text ein, und wenn der Compiler an der Stelle, wo das Temp dann tatsächlich eingesetzt wird, irgendwo die Temp-Variable deklariert hat, dann ist der zufrieden. Es würde jetzt auch nicht schaden, dann einen Typ hinzuschreiben vor das Temp, also das kann ich machen. Aber was ist denn das Problem, wenn ich da jetzt einen Int-Temp hinschreibe? Ja. Dann kann man nur Integer vertauschen. Und das ist ja eigentlich das Schöne an einem Swap, das soll für beliebige Typen funktionieren. So. Zugegeben ist es aber ziemlich hässlich, weil man sich irgendwo eine Variable temp definiert, die so im Code nie wieder auftaucht. Also ist nicht so ganz die optimale Lösung. Fällt euch was Besseres ein? Wie könnte man das vielleicht anders machen? Na, was man zum Beispiel machen könnte, man könnte den Typen einfach mit übergeben. Dann muss ich nicht dieses temp irgendwo deklarieren. Ist jetzt aber auch total komisch, oder? Eine Funktion könnte man noch nie einen Typen übergeben. Warum geht das jetzt hier? Ja. Genau, der übersetzt nur Text. Das ist für den kein Typen, sondern das ist für den einfach nur Text. So. Ist jetzt Geschmackssache. Also ich finde beide Lösungen gleich hässlich. Ich kann euch gleich voraussagen, also mit Makros werdet ihr es nicht besser hinkriegen. Fällt euch noch was Besseres ein, als das mit Makros zu machen? Wer hat denn von euch die Pointer-Swapping-Aufgabe gemacht gestern? Also man kriegt das auch mit Funktionen hin. Und ich kann euch gleich sagen, es wird an der Stelle auch der bessere Ansatz sein. Wenn man allerdings ein GCC verwendet, gibt es noch eine schickere Lösung. Das funktioniert aber wirklich nur mit GCC. Also das ist ganz und gar nicht portabel. Aber es gibt da in GCC gibt es einen Type-of-Operator. Das heißt, ich kann dann einfach den Typen von X abfragen. Das wäre eigentlich die schickste Lösung. Aber wie gesagt, nicht portabel. So. Dann zur nächsten Frage. Warum brauche ich dieses total hässliche Do-While darum? Wir lassen es jetzt einfach mal weg. Und dann fragen wir ab, ob irgendeine Integer-Variable x größer ist als irgendeine Integer-Variable y. Und wenn das der Fall ist, führen wir Swap von x, y aus. Rechts sehen wir das, was der Präprozessor draus macht. Was passiert? Genau, also er führt die letzten beiden Zeilen einfach immer aus, egal ob die if-Abfrage true oder false ergibt. Also nicht das, was wir wollten. Aber das Do-While ist schon ziemlich hässlich, oder? Fällt euch nichts Hübscheres ein, das auch funktionieren könnte? Ja? Einfach geschweifte Klammern drumherum machen? Probieren wir mal. So, jetzt machen wir einfach mal nur geschweifte Klammern drumherum. Aber jetzt mache ich nicht nur ein if, sondern jetzt habe ich auch noch ein else. Auf der rechten Seite sehen wir wieder, was dabei rauskommt. Was passiert? Also dasselbe wie vorher, das Else hängt wieder in der Luft. Das sind zwei Statements. Also man braucht tatsächlich dieses hässliche Do, weil gibt es keinen Weg drumherum. Jetzt kommt noch eine Denksportaufgabe. Warum muss ich denn hier das X und das Y nicht klammern? Da ja keine Klammern drumherum gesetzt. Genau, also ich kann ja nicht irgendwie 1 plus 3 irgendeinen Wert zuweisen. Also die Klammern sind immer dann nötig, wenn ein Dummy-Argument für einen Wert steht oder für einen Pointer zu einem Wert. Dann sind die Klammern notwendig. Und dann muss man auch alle Vorkommen im Token-String klammern. Außerdem muss man den gesamten Token-String von Expression-Makros klammern. Dann hatten wir gesagt, nie Semikolons am Ende eines Makros. Mehrzeilige Statement-Makros mit Backslash trennen, um den Zeilenumbruch zu verhindern. Und den Token-String von mehrzeiligen Statement-Makros immer mit Do-While umschließen. Wenn ihr diese Punkte beachtet, dann seid ihr schon mal halbwegs auf der sicheren Seite. Aber es gibt leider noch weitere Probleme mit Makros. Eines ist, ihr werdet heute Nachmittag einen Debugging-Vortrag hören. Und ein Problem ist mit Makros, dass nachdem der Präprozessor gelaufen ist, die Symbole, das heißt die Namen des Makros, weg sind. Und der Debugger sieht die auch nicht mehr. Das ist genau das, was ich gesagt hatte. Man kriegt Fehlermeldungen aus Code, der so nicht mehr nachvollziehbar ist. Also der Makroaufruf ist weg. Außerdem können sich Makros ungewollt überschreiben. Das kann passieren, wenn in verschiedenen Header-Dateien ein Makro desselben Namens definiert ist. Also wenn das eine Funktion wäre, dann würde ja entweder der Compiler oder der Linker meckern, dass diese Funktion doppelt definiert ist. Bei Makros ist das nicht so. Da überschreibt einfach zufällig das Makro, was als letztes inkludiert wurde, das andere Makro. Also es ist dann quasi zufällig, welches Makro wir gerade verwenden, ohne dass ihr das merkt. Weiteres Problem ist, dass Makros wirklich erst dann expandiert werden, wenn sie aufgerufen werden. Das heißt, es kann sein, dass ihr irgendwie eine Menge toten Code in eurem Programm stehen habt, der so überhaupt nicht funktioniert, aber ihr merkt es erst, wenn ihr das Makro aufruft. Oder ihr merkt es auch erst, wenn ihr irgendwie in den Else-Zweig einer If-Else-Abfrage geht. Also ihr merkt das wirklich erst, wenn ihr es ausprobiert. Ein weiteres Problem sind noch mehrfache Seiteneffekte. Wir haben uns hier mal ein Makro definiert, was auf den ersten Blick total sinnvoll aussieht. Dieses Konstrukt kennt ihr aus der ersten oder zweiten Vorlesung, glaube ich. Und zwar möchten wir das Minimum zweier Zahlen bestimmen. Also wenn A größer als B ist, geben wir B zurück, ansonsten geben wir A zurück. Jetzt definieren wir uns zwei Variablen, x und y, setzen die mal beide auf 1. Und jetzt möchten wir das Minimum von plus plus x und plus plus y bestimmen. Was erwartet ihr denn jetzt für ein Ergebnis? In Zahlen. Also wir rufen jetzt quasi min von 2 und 2 auf. Also, was erwarten wir? 2, genau. Aber was kriegen wir? Wenn ihr euch jetzt mal quasi an jede Stelle, wo a steht, plus plus x einsetzt und an jede Stelle, wo b steht, plus plus y einsetzt. Genau, wir kriegen 3 raus, weil das plus plus zweimal ausgeführt wird. Also Makros sind echt gefährlich. Es gibt einen Weg, wie man das verhindern könnte. Und zwar wieder mit diesem Type-of. Fällt euch da was ein? Nee. Also der Trick ist, man könnte sich einfach zwei neue Variablen definieren mit diesem Type-of-Operator und dann sozusagen diesen Variablen erstmal A und B zuweisen und dann die Abfrage ausführen. Also es würde funktionieren, ist aber auch total hässlich. Also wie gesagt, Makros sind in mehrfacher Hinsicht unbefriedigende Lösungen manchmal. Deswegen kommt jetzt mein Makro-Style-Guide. Also das erstmal das Wichtigste ist, dass ihr Makros immer in Großbuchstaben schreibt. Genau damit man gleich auf den ersten Blick sieht, das ist ein Makroaufruf, da kann es knallen. Also eben zum Beispiel sollte ich einem Makro eben lieber nicht irgendwas übergeben, was Seiteneffekte hat. Deswegen Makros immer groß schreiben. Und wenn irgendwie möglich, sollte man generell Funktionen statt Makros verwenden. Wo geht das nicht so gut? Das haben wir zum Beispiel an unserem Swapping-Beispiel gesehen oder auch an diesem Min-Beispiel. Wo kann man nicht so gut Funktionen verwenden? Wo die Typen eine Rolle spielen, genau. Also wenn irgendwas für alle Typen gleich gut funktionieren sollen, dann kann Makro die bessere Lösung sein. Alternativen zu Makros sind für parameterlose Makros das const, wurde in C90 eingeführt. Damit kann man sich Konstanten definieren, macht im Prinzip dasselbe wie ein define pi 3,14, einfach als Konstante deklarieren. Für Makros mit Parametern kann man, insofern man einen Compiler hat, der C99 versteht, auch das Schlüsselwort inline verwenden. Das hat im Prinzip denselben Effekt, dass der Funktionsrumpf direkt an der Stelle eingesetzt wird, wo der Funktionsaufruf ist, also im Prinzip dasselbe, was bei meinem Makro auch passiert, nur eben, dass man es vernünftig gleich vom Compiler geprüft kriegt und dass man auch das geprüft kriegt, was man selber geschrieben hat. Generell vorsichtig sein sollte man sowieso, wenn man Makros zur Optimierung einsetzt. Also wenn man Makros nur einsetzt, um Funktionsaufrufe zu sparen. Das kann nämlich ganz schön nach hinten losgehen. Nämlich dadurch, dass da überall der Text eingesetzt wird, bläht sich der Code wahnsinnig auf. Und das kann zur Folge haben, dass es aus irgendwelchen Gründen, dadurch, dass es nicht mehr in Speicher passt, sogar langsamer wird, als man eigentlich dachte. Also das ist gar nicht so leicht zu durchschauen, und wenn ihr Makros zur Optimierung einsetzen wollt, dann solltet ihr gut testen und am besten auch jemand fragen, der sich damit besser auskennt. Also das ist sehr compilerabhängig, welche Optimierungen die machen können. Kann sein, dass er sogar besser optimieren kann, kann sein, dass er aber schlechter optimieren kann. Also da vorsichtig. Außerdem sollte man Makros immer kurz halten. Zum einen aus dem Grund, damit man besser versteht, was das Makro überhaupt machen soll. Je länger es wird, desto mehr Fehler macht man. Zum anderen, wie ich schon gesagt hatte, da wird immer der volle Text eingesetzt und der Code bläht sich einfach wahnsinnig auf. Und zum Schluss, keine Hacks. Wenn ihr mir heute Nachmittag ankommt mit einem Makro und mir sagt, ihr werdet nie glauben, dass das durch den Compiler geht, dann sage ich euch, die nächste Compiler-Version wird es auch nicht glauben. Und außerdem werdet ihr innerhalb von 2 Wochen nicht mehr verstehen, was ihr da eigentlich machen wolltet. So, soweit mein Makro-Rant. Gibt es dazu Fragen? Das war jetzt doch ein großes Kapitel. Keine Fragen? Dann gucken wir uns mal an, was der Präprozessor noch so kann. Und zwar kann es ja sein, dass ihr gerne möchtet, dass euer Programm nicht nur unter Unix läuft, sondern auch unter Windows läuft. Wobei es mit der Tastatur wahrscheinlich schwierig wird. Und zwar können wir dazu bedingte Kompilierung benutzen. Das heißt, man kann mit dem Präprozessor nicht nur Code ersetzen, sondern man kann dem Compiler Code komplett vorenthalten. Das heißt, Code löschen, bevor der an Compiler geht. Und was wir jetzt hier machen, wir fragen ab, ob ein Makro Win32 gesetzt wurde, und dann machen wir irgendwas Windows-spezifisches. Dieses Win32 wird von jedem Windows-Compiler automatisch gesetzt. Das heißt, da kannst du ausgehen davon, dass das da ist. Und da machen wir irgendwas ganz Betriebssystemspezifisches, wie mit der Audiokarte plaudern zum Beispiel. Und wenn Apple definiert ist, machen wir dasselbe für einen Mac. Und wenn Linux definiert ist, machen wir dasselbe für Linux. Das ist das, was sich bedingte Kompilierung nennt. Gibt es dazu Fragen? Ja? Das finde ich auch total schön an diesem Beispiel, dass tatsächlich jedes Betriebssystem andere Konventionen für ihre Makros verwendet. Also das sind echte Makros, die werden tatsächlich vom Compiler so definiert, aber unter Linux kommen zwar zwei Underscores vorne und hinten, aber es ist klein geschrieben, Apple schreibt es groß und Windows macht eben nur einen Underscore davor. Also wichtig ist einfach nur, dass immer mindestens ein Underscore davor steht, weil das sind vordefinierte Makros. User-definierte Makros macht man ohne Underscores. Und man darf so einem Makro auch keinen Wert zuweisen. Also das ist illegal, das ist verboten. So, dann haben wir jetzt gesehen, was der Präprozessor alles so kann. Jetzt wollen wir uns mal ein bisschen ausführlicheres Beispiel angucken, das ihr auch in eurem Programm so verwenden könnt. Und zwar haben wir ja ganz häufig den Fall, dass wir uns eine schicke Funktion oder ein schickes Makro definiert haben und dann möchten wir es gerne testen. In diesem Fall geben wir einfach mal Radians to Degree von Pi aus. Kommt ganz häufig vor. Dann haben wir es getestet, wunderbar. Dann nehmen wir dieses Printf entweder wieder raus oder wir kommentieren es aus, kommentieren es hinterher wieder ein. Also das ist irgendwie ziemlich blöd. Dann verändern wir was an der Funktion, haben dieses Printf aber gelöscht und fügen es doch wieder ein. Also das ist alles irgendwie hässlich und wir möchten das gerne zentral ein- und ausschalten können, ob mein Programm Debugging-Ausgaben liefert oder nicht. Dazu könnten wir uns jetzt mal ein Int-Debug definieren. Und das setzen wir je nachdem, ob wir Debugging haben wollen, auf 0 oder 1. Was ist denn das Problem bei diesem Ansatz, wenn wir das so mit Funktionen und Variablen machen? Das ist richtig, aber das lässt sich nicht vermeiden. Aber mal angenommen, du möchtest jetzt einen Release haben und da stehen überall diese Abfragen drin. Was ist denn da der Nachteil? Der Compiler muss es trotzdem kompilieren. Schlimmer noch, er muss zur Laufzeit jedes Mal abfragen. Das heißt, es ist einerseits ein Laufzeitproblem und der Code bleibt natürlich auch drinstehen. Das heißt, der Code wird viel größer, wenn du da 10.000 Debugging-Ausgaben drin hast. Also das ist alles unbefriedigend. Jetzt gucken wir mal, wie wir das mit Makros schöner hinkriegen. Und zu dem Zweck schreiben wir uns jetzt ein einfaches Debugging-Makro. Guckt euch das mal an und seht mal zu, ob ihr irgendwie so ungefähr kapiert, was das machen soll. Kann es mir jemand erklären? Also die ersten zwei Zeilen sollten ja klar sein. Ne? Also wenn das Makro Debug definiert ist, dann ersetze ich alle Vorkommen von Log durch Printf. Soweit klar, oder? Okay, else, also wenn Debug nicht definiert ist, dann mache ich dann if 0 davor. So, ihr hättet jetzt wahrscheinlich erwartet, dass ich da einfach gar nichts schreibe, oder? Ne? Also warum dieses if 0? Es liegt einfach daran, so, hier rufen wir unser Logging-Makro mal auf. Und zwar schreibe ich einfach, statt printf, schreibe ich jetzt log. Und wenn ich da jetzt einfach nichts hingeschrieben hätte, dann würde dieses log auch durch nichts ersetzt. Und dann hätte ich da irgendwie in Klammer auf Hello World stehen, das würde nicht durch den Compiler gehen. Deswegen steht da dann if 0 printf. Aber jetzt haben wir ja wieder eine if-Abfrage. Also bringt das jetzt irgendwas? Was meint er? Genau, das wird der Compiler, sofern er noch einigermaßen alle beisammen hat, wegoptimieren. Also der wird sehen, dass dieser Zweig nie durchlaufen wird und wird den einfach wegmachen und keinen Code generieren. Gut. Jetzt können wir uns beim GCC mit der -E-Option mal angucken, was der Präprozessor aus diesem Code gemacht hat. So, da kommen jetzt ganz, ganz viele Zeilen und ganz am Ende kommt ein Raute 11 Hello C. Das bedeutet, dass der folgende Code aus der Datei Hello C kommt, und zwar aus der Zeile 11. Und wie wir sehen, hat der Präprozessor brav unser Log durch Printf ersetzt. Also genau den Effekt, den wir haben wollten. Es kann jetzt ganz nützlich sein, dieses Debug nicht in Code reinzuschreiben, sondern das beim Aufruf von GCC ein- und auszuschalten. Das hat einerseits den Vorteil, zum Beispiel, wenn ich einen Release machen möchte, dann kann ich nicht vergessen, dieses Debug wieder rauszunehmen, sodass ich nicht aus Versehen da Debugging-Ausgaben drin habe, sondern ich kann das mit der -D-Option beim GCC ein- und ausschalten. Die Syntax ist -D, Name des Makros, und optional ein ist gleich und einen Wert zuweisen. So, D steht natürlich für define. Und jetzt kompiliere ich unser Programm Hello C mal mit der Option -D, debug, und außerdem mit einer weiteren Option, nämlich D verbose ist gleich 1. Dieses verbose soll Folgendes machen, das soll das Debugging-Level später festlegen. Also möchten wir zum Beispiel, wenn wir jetzt eine Übungsaufgabe schreiben, dann läuft das ja meistens so, die soll irgendeine Ausgabe liefern. Dann möchten wir zusätzlich, während wir entwickeln, Debugging-Ausgaben drin haben, und dann möchten wir nochmal Zeitmessung haben zum Beispiel, dann möchten wir am liebsten überhaupt keine Ausgaben machen. Das heißt, wir haben da quasi 3 Debugging-Levels und die legen wir mit der Option die verbose fest in unserem Programm. Dazu müssen wir uns natürlich ein Makro verbose definieren, weil wir das nachher abfragen wollen. Und das setzen wir initial auf 0, das heißt überhaupt keine Ausgaben. Und dann können wir es mit der Kommandozeile beliebig hochsetzen, wie viele Levels wir eben brauchen. Im Code sieht das dann so aus. If verbose gleich 1, dann loggen wir Hello World. Das ist jetzt unser komplettes Beispiel. Wir könnten das natürlich auch anders schreiben, mit bedingter Kompilierung. Dann macht es der Präprozessor. Was ist jetzt der Unterschied zwischen dem hier und dem hier? Ist das eine irgendwie besser als das andere? Was ist der Unterschied? Ja? Beim ersten Mal macht es der Compiler, genau. Aber der wird das, wenn Debug nicht gesetzt ist, trotzdem wegoptimieren. Also der Unterschied ist einfach nur, das passiert zur Compile-Zeit und das hier macht der Präprozessor weg. Also es passiert einfach nur zu unterschiedlichen Zeiten, aber im Code ist es beide Male weg hinterher. Also es ist eigentlich völlig egal, was von beiden ihr verwenden wollt. Das hier ist eine Zeile mehr, ist Geschmacksfrage. So, gibt es soweit noch Fragen? Dann kommen wir zum letzten Kapitel, nämlich Header-Dateien. Header-Dateien braucht man, wenn man ein bisschen anfängt, größere Programme zu schreiben. Denn dann möchten einzelne Dateien gerne Funktionen, die in anderen Dateien definiert werden, verwenden. Beispiel haben wir schon ganz am Anfang gesehen, da hatten wir dieses bisschen erweiterte Hello World Beispiel, bestehend aus 3 Dateien, und da hatten wir in der Main-C an diesen ersten beiden Zeilen diese externen Deklarationen drinstehen. Nichts anderes steht in der Header-Datei auch drin. Eigentlich sind Header-Dateien überflüssig, das heißt, man könnte sich immer in sein Programm diese externs reinschreiben. Aber wenn jetzt zum Beispiel wir eine Funktion aus diesem ganz großen System da links verwenden möchten, dann haben wir in der Regel nicht mal den Source Code dafür. Das heißt, wir können uns die Deklaration nicht einfach so rausschreiben. Und außerdem wäre das auch ziemlich fehleranfällig. Das heißt, man macht dann einfach gern irgendwelche Copy-Paste-Fehler rein. Deswegen sind Header-Dateien einfach ein Service, wo ganz viele externe Deklarationen drinstehen und die liefern Leute, die Programme schreiben, für euch mit und die könnt ihr dann einfach verwenden. Header-Dateien erkennt man immer an der Endung .h. Das ist eine Konvention, ihr könnt die auch .foo nennen, macht nur keinen großen Sinn. Und sie sind, wie ich schon gesagt habe, Teil der Schnittstellen zwischen Systemen. Und sie enthalten Funktionsdeklarationen, globale Variablen, symbolische Konstanten, Makros und benutzerdefinierte Datentypen, zum Beispiel Strukturen, wie ihr gestern gesehen habt. Warum ist es jetzt eine blöde Idee? Also es hindert euch zwar keiner dran, aber warum ist es eine blöde Idee, in Header-Dateien auch Funktionsdefinitionen reinzuschreiben, nicht nur die Deklarationen? Ja. Nee, das ist nicht das Problem. Definieren musst du ja sowieso. Aber überleg mal, was passiert, wenn diese Header-Datei dann in zwei Dateien inkludiert wird. Dann ist die Funktionsdefinition doppelt vorhanden. Das ist das Problem. Deswegen nur Deklarationen reinschreiben. Es gibt jetzt zwei Weisen, Header-Dateien zu inkludieren. Die eine habt ihr schon gesehen, mit den Spitzenklammern. Das bedeutet, dass der Compiler zuerst im Verzeichnis der Systemdateien sucht. Das ist in der Regel User Include. Und erst dann im Verzeichnis der Quelldatei. Wenn die Datei in einem von beiden gefunden wird, ist okay. Andernfalls gibt es einen Fehler. Und dieses Include mit Spitzenklammern wird normalerweise verwendet, um Header-Dateien, die vom System geliefert werden, einzubinden. Also zum Beispiel, wie wir es in unserem allerersten Beispiel gesehen hatten, Include Standard IOH. Dann gibt es noch das Include mit Anführungszeichen. Das hat zur Folge, dass der Compiler erst im Verzeichnis der Quelldatei sucht und dann im Verzeichnis der Systemdateien. Und das wird normalerweise verwendet, um selber geschriebene Header-Dateien zu inkludieren. Also zum Beispiel include debug h, wie wir schon gesehen hatten. Mit der -i Compiler-Option beim GCC kann man auch noch zusätzliche Verzeichnisse angeben, in denen der Compiler suchen soll. Also gcc-i include hello world c würde zur Folge haben, dass zuerst im Verzeichnis include standard IOH gesucht wird und dann in user include standard IOH. Fragen? So. Wir hatten vorher schon die -e Option kennengelernt. Die gibt uns den Output des Präprozessors. Und jetzt gucken wir uns mal an, was der Präprozessor nach dem Inkludieren von Standard-IOH aus unserem 10 Zeilen langen Hello World Programm gemacht hat. Also dieses ganze Ding, so sieht unser Hello World Beispiel nachher aus. Das heißt, was hat der Präprozessor gemacht? Der hat die Datei Standard-IOH genommen und hat die einfach per Copy and Paste in Hello C eingefügt. Und irgendwo an Zeile 6725 taucht tatsächlich die externe Deklaration von printf auf, die wir brauchen. So, dann hatte ich vorher schon erwähnt, dass ein Problem sein kann, wenn man Header-Dateien mehrfach inkludiert. Wir haben jetzt hier eine Datei fuh und eine Datei barh. Und zwar inkludiert fuh einmal barh und einmal Basshaar. Aber Basshaar wird in Barhaar auch nochmal inkludiert. Das heißt, es wird zweimal inkludiert. Schadet das jetzt irgendwas? Das Programm wird größer, genau. Und zumindest solange ich mich dran halte und da wirklich nur Deklarationen reinschreibe und keine Definitionen, passiert da auch nichts weiter. Schlimmer ist der nächste Fall. Jetzt gucken wir uns mal die Datei Basshaar an. Die inkludiert jetzt wiederum Barhaar. Was passiert denn jetzt? Also Barhaar inkludiert Basshaar, inkludiert Basshaar, inkludiert Barhaar, inkludiert Basshaar. Der Präprozessor läuft in der Endlosschleife. Und das ist ganz, ganz übel. Und das ist auch ein ganz beliebter Anfängerfehler, den man folgendermaßen vermeiden kann. Nämlich, wir benutzen wieder bedingte Kompilierung, wie wir schon gesehen haben. Und zwar fragen wir erstmal ab, ob ein Makro FUHA, also die Konvention ist, dass man dieses Makro einfach so benennt wie die Datei mit Unterstrich H, die fragen wir ab, wenn diese Variable, also wenn dieses Makro nicht definiert wurde, dann fügen wir die Header-Datei ein und gleichzeitig definieren wir FUHA. So, wenn jetzt das nächste Mal diese Header-Datei inkludiert wird, dann ist FUHA schon definiert und die Header-Datei wird nicht zweimal eingefügt. Also das ist ganz wichtig, dass ihr das immer macht, wenn ihr Header-Dateien schreibt. Und damit bin ich eigentlich auch schon am Ende. Wenn ihr jetzt von dem ganzen Makro-FU gar nichts verstanden habt, ist das auch nicht schlimm. Was ihr wissen solltet, ist, wie gehe ich mit mehreren Dateien um? Was sind Header-Dateien? Und ganz, ganz wichtig, also das Wichtigste steht eigentlich auf dieser Folie, nämlich, wie vermeide ich Mehrfachinklusion? Ansonsten stehen diese Folien auch nochmal kommentiert online, das heißt, wenn ihr nachlesen wollt, dann gibt es in der Übung nochmal eine Aufgabe, die den Stoff so ohne diese bisschen komplizierteren Makrosachen nochmal wiederholt. Wenn ihr euch nochmal mit dem Swapping-Beispiel auseinandersetzen wollt, dann könnt ihr euch die Musterlösung zu der Pointer-Swapping-Aufgabe von gestern angucken. Und natürlich, wenn ihr unbedingt mal einen Bus-Error braucht, könnt ihr euch auch vertrauensvoll an mich wenden. Also wenn ihr wissen wollt, wie ein Bus-Error genau funktioniert, gibt es nämlich auch eine Aufgabe dazu, dann könnt ihr gerne nach der Vorlesung zu mir kommen und das ausdiskutieren oder auch in der Übung. Ansonsten, wenn euch so eine Fehlermeldung unterkommt, dann kann ich euch leider auch nicht helfen, vermute ich. Und damit bedanke ich mich bei euch.